Schöne Prosa, der Literaturpodcast mit Nick Lamy.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Schöne Prosa. Ich bin heute im Musikhaus Süd. Wir haben das Fenster geöffnet, so hört man ein bisschen den Gesang der Vögel hier draußen. Und ich freue mich sehr über meinen Gast, den ich hier begrüßen kann. Mir gegenüber im Sessel sitzt Heather O'Donnell. Hallo Heather.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
Heather, du bist Amerikanerin und wir kennen uns über die Kultur in Köln, über kulturelle Netzwerke. Und ich werde dir heute etwas vorlesen, was mit Literatur zu tun hat. Und du als Künstlerin bist natürlich auch Literatur interessiert, aber eigentlich bist du Musikerin.
Ich bin Musikerin, Pianistin, aber es gibt viel Bezugspunkte zu Rilke. Ich fand es sehr spannend, dass du Rilke mir vorlesen möchtest.
Aber wieso?
Rilke begleitet mich irgendwie. Ich kann es nicht unbedingt beschreiben, aber ich habe als Studentin ein Konzert mit einer Cellistin und als Geschenk hat sie ein Gedicht von Rilke, zweisprachig, Englisch-Deutsch. Und wir beiden haben 20 Jahre später in Berlin getroffen. Wir haben herausgefunden, wir waren damals in Boston und wir haben herausgefunden, dass wir beide nach Berlin umgezogen sind.
Ja.
Ja, es war ein sehr interessanter Energiewechsel. Ich weiß nicht, wie das passiert war. Aber das war zum ersten Mal, und ich denke, diese Briefe an einen jungen Dichter sind absolut required reading für jede Künstler. Ich habe das sehr jung, mit 18, 19 gelesen und es kam ein Moment, als ich eine sehr wahnsinnig schwierige Phase in Berlin hatte und ich habe mit einem alten Studienfreund gesprochen und er war so enttäuscht über sein Leben als Künstler. Und ich sollte, wieso hat ihm niemand gesagt, dass es so schwer sein würde? Er war damals in Kalifornien. Und wieso haben wir das studiert und niemand hat gesagt, das ist kein Job oder keine Möglichkeit? Und wir haben darüber gesprochen. Rilke hat uns ein bisschen vorbereitet. Wir haben das wirklich zusammen gelesen. Wir wussten schon damals, was es bedeutet. Es gibt einen trostenden und hilfreichen Ansatz von Rilke, um zu helfen, sodass man weiß, worin man geht. Und dann, als ich zuerst nach Berlin, das ist meine letzte Geschichte, meine erste Woche in Berlin war es ein bisschen schwierig. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie wir uns dort unterstützen wurden und leben wurden. Und eine erste Gedicht, was ich gelesen habe, Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Das Herbstlied,
ja,
von
genau.
Rilke. Und es bleibt immer noch in meinem Gedächtnis, dass mit dieser Zeit verbunden ist, diese erste Tage, erste Woche in Berlin 2002.
Ja, Rilke hat uns heute auch noch ganz viel zu sagen. Und es geht heute nicht um diese Briefe an einen jungen Dichter, sondern ich werde dir aus dem Roman die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge vorlesen. Und natürlich geht es bei diesen Aufzeichnungen auch um Kunst und Ängste einer Künstlerexistenz. Von daher passt das schon ganz gut. Viele autobiografische Anspielungen an das Leben von Rilke sind zu finden. Obwohl er hinterher gesagt hat, nein, 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 es ist gar nicht so.
Ja.
Aber das sagt man vielleicht auch, um sich zu schützen, ne?
Ja, ja.
Denke ich. Und die Themen sind auch nicht nur angenehme Themen des Lebens, sondern Angst, Tod, Existenz, Ängste. Was macht den Menschen aus? Was macht den Künstler aus? Ich beginne tatsächlich mit dem Anfang und es wird jetzt, glaube ich, so 20 Minütchen dauern, dass du dich hier zurücklehnen kannst.
Ich freue mich drauf. Das ist ein Geschenk. Vielen Dank.
Rainer Maria Rilke. Die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. 11. September, Rue Tullier. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewiesen. Ich habe gesehen, Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn. Das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Dahinter, ich suchte auf meinem Plan Maison d'accouchement, Gut, man wird sie entbinden. Man kann das. Weiter, Rue Saint-Jacques. Ein großes Gebäude mit einer Kuppel. Der Plan gab an, Val de Grâce, Hôpital Militaire. Das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen, aber es schadet auch nicht. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von Pommes frites, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich starr blindes Haus gesehen. Es war im Plan nicht zu finden. Aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich Asile de Nuit. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen. Es war nicht teuer. Und sonst? Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete Jodoform, Pommes frites, Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte. Das war die Hauptsache. Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin, eine Tür fällt zu, irgendwo klirrt eine Scheibe herunter. Ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite innen im Hause. Jemand steigt die Treppe, kommt unaufhörlich, ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt, ah, tais-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft, Leute laufen, überholen sich, ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn. Und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. Das sind die Geräusche. Aber es gibt hier etwas, was furchtbarer ist. Die Stille. Ich glaube, bei großen Bränden tritt manchmal so ein Augenblick äußerster Spannung ein. Die Wasserstrahlen fallen ab. Die Feuerwehrleute klettern nicht mehr, niemand rührt sich. Lautlos schiebt sich ein schwarzes Gesimse von oben und eine hohe Mauer, hinter welcher das Feuer auffährt, neigt sich lautlos. Alles steht und wartet mit hochgeschobenen Schultern, die Gesichter über die Augen zusammengezogen auf den schrecklichen Schlag. So ist hier die Stille. Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. Ich habe heute einen Brief geschrieben. Dabei ist es mir aufgefallen, dass ich erst 3 Wochen hier bin. 3 Wochen anderswo, auf dem Lande zum Beispiel. Das konnte sein wie ein Tag. Hier sind es Jahre. Ich will auch keinen Brief mehr schreiben. Wozu soll ich jemandem sagen, dass ich mich verändere? Wenn ich mich verändere, bleibe ich ja doch nicht der, der ich war. Und bin ich etwas anderes als bisher? So ist es klar, dass ich keine Bekannten habe. Und an fremde Leute, an Leute, die mich nicht kennen, kann ich unmöglich schreiben. Habe ich es schon gesagt, ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Dass es mir zum Beispiel niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viele Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab, es wird schmutzig, es bricht in den Falten. Es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute. Sie wechseln es nicht. Sie lassen es nicht einmal reinigen. Es sei genug, behaupten sie. Und wer kann ihnen das Gegenteil nachweisen? Nun fragt es sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den anderen? Sie heben sie auf. Ihre Kinder sollen sie tragen. Aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht? Gesicht ist Gesicht. Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre Gesichter auf, eins nach dem anderen, und tragen sie ab. Es scheint ihnen zuerst, sie hätten für immer, aber kaum sind sie 40, da ist schon das Letzte. Das hat natürlich seine Tragik. Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen. Ihr Letztes ist in 8 Tagen durch, hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier. Und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nicht-Gesicht. Und sie gehen damit herum. Aber die Frau, diese Frau, sie war ganz in sich hineingefallen, vorüber in ihre Hände. Es war an der Ecke Rue Notre-Dame-des-Champs. Ich fing an, leise zu gehen, so wie ich sie gesehen hatte. Wenn arme Leute nachdenken, soll man sie nicht stören. Vielleicht fällt es ihnen doch ein. Die Straße war zu leer. Ihre Leere langweilte sich und zog mir den Schritt unter den Füßen weg und klappte mit ihm herum, drüben und da, wie mit einem Holzschuh. Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab, zu schnell, zu heftig, sodass das Gesicht in den 2 Händen blieb. Ich konnte es darin liegen sehen, seine hohle Form. Es kostete mich unbeschreibliche Anstrengungen, bei diesen Händen zu bleiben und nicht zu schauen, was sich aus ihnen abgerissen hatte. Mir graute, ein Gesicht von innen zu sehen. Aber ich fürchtete mich doch noch viel mehr vor dem bloßen, wunden Kopf ohne Gesicht. Ich fürchte mich. Gegen die Furcht muss man etwas tun, wenn man sie einmal hat. Es wäre sehr hässlich, hier krank zu werden, und fiele es jemandem ein, mich ins Hotel Dieu zu schaffen, so würde ich dort gewiss sterben. Dieses Hotel ist ein angenehmes Hotel, ungeheuer besucht. Man kann kaum die Fassade der Kathedrale von Paris betrachten, ohne Gefahr von einem der vielen Wagen, die so schnell wie möglich über den freien Plan dort hinein müssen, überfahren zu werden. Das sind kleine Omnibusse, die fortwährend läuten. Und selbst der Herzog von Sagan müsste sein Gespann halten lassen, wenn so ein kleiner Sterbender es sich in den Kopf gesetzt hat, geradewegs in Gottes Hotel zu wollen. Sterbende sind starrköpfig. Und ganz Paris stockt, wenn Madame Le Grand, Brocanteuse aus der Rue de Martyr, nach einem gewissen Platz der Cité gefahren kommt. Es ist zu bemerken, dass diese verteufelten kleinen Wagen ungemein anregende Milchglasfenster haben, hinter denen man sich die herrlichsten Agonien vorstellen kann. Dafür genügt die Fantasie einer Concierge. Hat man noch mehr Einbildungskraft und schlägt sie nach anderen Richtungen hin, so sind die Vermutungen geradezu unbegrenzt. Aber ich habe auch offene Droschken ankommen sehen, Zeitdroschken mit aufgeklapptem Verdeck, die nach der üblichen Taxe fuhren. 2 Francs für die Sterbestunde. Ich habe etwas getan gegen die Furcht. Ich habe die ganze Nacht gesessen und geschrieben. Und jetzt bin ich so gut müde wie nach einem weiten Weg über die Felder von Ulsgaard. Es ist doch schwer zu denken, dass alles das nicht mehr ist. Dass fremde Leute wohnen in dem alten, langen Herrenhaus meiner Kindheit. Es kann sein, dass in dem weißen Zimmer oben im Giebel jetzt die Mägde schlafen, ihren schweren, feuchten Schlaf schlafen von Abend bis Morgen. Und man hat niemand und nichts und fährt in der Welt herum mit einem Koffer und mit einer Bücherkiste und eigentlich ohne Neugierde. Was für ein Leben ist das eigentlich? Ohne Haus, ohne ererbte Dinge, ohne Hunde. Hätte man doch wenigstens seine Erinnerungen. Aber wer hat die? Wäre die Kindheit da? Sie ist wie vergraben. Vielleicht muss man alt sein, um an das alles heranreichen zu können. Ich denke es mir gut, alt zu sein. Heute war ein schöner herbstlicher Morgen. Ich ging durch die Tuilerien. Alles, was gegen Osten lag, vor der Sonne, blendete. Das Angeschienene war vom Nebel verhangen, wie von einem lichtgrauen Vorhang. Grau im Grauen sonnten sich die Statuen in den noch nicht enthüllten Gärten. Einzelne Blumen in den langen Beeten standen auf und sagten »Rot« mit einer erschrockenen Stimme. Dann kam ein sehr großer, schlanker Mann um die Ecke, von den Champs-Élysées her. Er trug eine Krücke. aber nicht mehr unter die Schulter geschoben, erhielt sie vor sich her, leicht. Und von Zeit zu Zeit stellte er sie fest und laut auf, wie einen Heroldstab. Er konnte ein Lächeln der Freude nicht unterdrücken und lächelte an allem vorbei, der Sonne, den Bäumen zu. Sein Schritt war schüchtern, wie der eines Kindes, aber ungewöhnlich leicht, voll von Erinnerungen an früheres Gehen. Was so ein kleiner Mond alles vermag. Da sind Tage, wo alles um einen Licht ist, leicht, kaum angegeben in der hellen Luft und doch deutlich. Das Nächste schon hat Töne der Ferne, ist weggenommen und nur gezeigt, nicht hereingereicht. Und was Beziehung zur Weite hat, der Fluss, die Brücken, die langen Straßen und die Plätze, die sich verschwenden, das hat diese Weite eingenommen hinter sich, ist auf ihr gemalt wie auf Seide. Es ist nicht zu sagen, was dann ein lichtgrüner Wagen sein kann auf dem Pont Neuf oder irgendein Rot, das nicht zu halten ist oder auch nur ein Plakat an der Feuermauer einer perlgrauen Häusergruppe. Alles ist vereinfacht, auf einige richtige helle Plan gebracht, wie das Gesicht in einem manischen Bildnis. Und nichts ist gering und überflüssig. Die Bukanisten am Quai tun ihre Kästen auf. Und das frische oder vernutzte Gelb der Bücher, das violette Braun der Bände, das größere Grün einer Mappe, alles stimmt, gilt, alles nimmt teil und bildet eine Vollzähligkeit, in der nichts fehlt. Unten ist folgende Zusammenstellung. Ein kleiner Handwagen, von einer Frau geschoben, vorn darauf ein Leierkasten, der Länge nach, dahinter quer ein Kinderkorb, in dem ein ganz kleines auf festen Beinen steht, vergnügt in seiner Haube und sich nicht mag setzen lassen. Von Zeit zu Zeit dreht die Frau am Orgelkasten. Das ganz Kleine stellt sich dann sofort stampfend in seinem Korbe wieder auf und ein kleines Mädchen in einem grünen Sonntagskleid tanzt und schlägt Tamburinen zu den Fenstern hinauf. Ich glaube, ich müsste anfangen, etwas zu arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin 28 und es ist so gut wie nichts geschehen. Wiederholen wir, ich habe eine Studie über Carpaccio geschrieben, die schlecht ist. Ein Drama, das Ehe heißt und etwas Falsches mit zweideutigen Mitteln beweisen will, und Verse. Ach, aber mit Versen ist so wenig getan, wenn man sie früh schreibt. Man sollte warten damit, in Sinn und Süßigkeit sammeln, ein ganzes Leben lang und ein langes womöglich. Und dann, ganz zum Schluss, dann vielleicht könnte man 10 Zeilen schreiben, die gut sind. Denn Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle, die hat man früh genug. Es sind Erfahrungen. Um eines Verses willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge, man muss die Tiere kennen, man muss fühlen, wie die Vögel fliegen und die Gebärde wissen, mit welcher die kleinen Blumen sich auftun am Morgen. Man muss zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden, an unerwartete Begegnungen und an Abschiede, die man lange kommen sah, an Kindheitstage, die noch unaufgeklärt sind, an die Eltern, die man kränken musste, wenn sie einem eine Freude brachten und man begriff sie nicht. Es war eine Freude für die anderen. An Kinderkrankheiten, die so seltsam anheben, mit so vielen tiefen und schweren Verwandlungen. An Tage in stillen, verhaltenen Stuben und an Morgen am Meer. An das Meer überhaupt, an Meere, an Reisenächte, die hoch dahin rauschten und mit allen Sternen flogen. Und es ist noch nicht genug, wenn man an all das denken darf. Man muss Erinnerungen haben an die vielen Liebesnächte, von denen keine der anderen glich, an Schreie von Kreißenden und an leichte, weiße schlafende Wöchnerinnen, die sich schließen. Aber auch bei Sterbenden muss man gewesen sein, muss bei Toten gesessen haben in der Stube mit dem offenen Fenster und den stoßweißen Geräuschen. Und es genügt auch noch nicht, dass man Erinnerungen hat. Man muss sie vergessen können, wenn es viele sind. Und man muss die große Geduld haben, zu warten, dass sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, Erst dann kann es geschehen, dass in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen ausgeht. Alle meine Verse sind aber anders entstanden, also sind es keine. Und als ich mein Drama schrieb, wie irrte ich da? War ich ein Nachahmer und ein Narr, der eines Dritten bedurfte, um von dem Schicksal zweier Menschen zu erzählen, die es einander schwer machten? Wie leicht ich in die Falle fiel. Und ich hätte doch wissen müssen, dass dieser Dritte, der durch alle Leben und alle Literaturen geht, dieses Gespenst eines Dritten, der nie gewesen ist, keine Bedeutung hat, dass man ihn leugnen muss. Er gehört zu den Vorwänden der Natur, welche immer bemüht ist, von ihren tiefsten Geheimnissen die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken. Er ist der Wandschirm, hinter dem sich ein Drama abspielt. Er ist der Lärm am Eingang zu der stimmlosen Stille eines wirklichen Konflikts. Man möchte meinen, es wäre allen bisher zu schwer gewesen, von den Zweien zu reden, um die es sich handelt. Der Dritte, gerade weil er so unwirklich ist, der ist das Leichte der Aufgabe. Ihn konnten sie alle. Gleich am Anfang ihrer Dramen bemerkt man die Ungeduld, zu dem Dritten zu kommen. Sie können ihn kaum erwarten. So wie er da ist, ist alles gut. Aber wie langweilig, wenn er sich verspätet. Es kann rein nichts geschehen ohne ihn. Alles steht, stockt, wartet. Ja, und wie, wenn es bei diesem Staunen und Anstehen bliebe? Wie, Herr Dramatiker und du, Publikum, welches das Leben kennt? Wie, wenn er verschollen wäre, dieser beliebte Lebemann oder dieser anmaßende junge Mensch, der in alle Ehen schließt wie ein Nachtschlüssel? Wie, wenn ihn zum Beispiel der Teufel geholt hätte? Nehmen wir es mal an. Man merkt auf einmal die künstliche Leere der Theater. Sie werden vermauert wie gefährliche Löcher. Nur die Motten aus den Logenrändern taumeln durch den haltlosen Hohlraum. Die Dramatiker genießen nicht mehr ihre Villenviertel. Alle öffentlichen Aufpassereien suchen für sie in entlegenen Weltteilen nach dem Unersetzlichen, die Handlung selbst war. Und dabei leben sie unter den Menschen, nicht diese Dritten, aber die zwei, von denen so unglaublich viel zu sagen wäre, von denen noch nie etwas gesagt worden ist, obwohl sie leiden und handeln und sich nicht zu helfen wissen. Es ist lächerlich. Ich sitze hier in meiner kleinen Stube, ich, Brigge, der 28 Jahre alt geworden ist und von dem niemand weiß. Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch, dieses Nichts fängt an zu denken und denkt, 5 Treppen hoch, an einem grauen Pariser Nachmittag, diesen Gedanken. Ist es möglich, denkt es, dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen? Und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, sodass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Tja, es ist möglich. Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, weil man immer von ihren Massen gesprochen hat, gerade als ob man von einem Zusammenlauf vieler Menschen erzählte, statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man glaubte, nachholen zu müssen, was sich ereignet hat, ehe man geboren war? Ist es möglich, dass man jeden Einzelnen erinnern müsste, er sei ja aus allen Früheren entstanden, wüsste es also, und sollte sich nichts einreden lassen von den anderen, die anderes wüssten? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass alle diese Menschen eine Vergangenheit, die nie gewesen ist, ganz genau kennen? Ist es möglich, dass alle Wirklichkeiten nichts sind für sie? Dass ihr Leben abläuft, mit nichts verknüpft, wie eine Uhr in einem leeren Zimmer? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man von den Mädchen nichts weiß, die noch leben? Ist es möglich, dass man die Frauen sagt, die Kinder, die Knaben, und nicht ahnt, und zwar bei aller Bildung nicht ahnt, dass diese Worte längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass es Leute gibt, welche Gott sagen und meinen, das wäre etwas Gemeinsames? Und sie nur, zwei Schulkinder. Es kauft sich der eine ein Messer und sein Nachbar kauft sich ein ganz gleiches am selben Tag. Und sie zeigen einander nach einer Woche die beiden Messer und es ergibt sich, dass sie sich nur noch ganz entfernt ähnlich sehen. So verschieden haben sie sich in verschiedenen Händen entwickelt. Ja, sagt es eine Mutter dazu, wenn ihr auch immer gleich alles abnutzen müsst. Ach so, ist es also möglich zu glauben, man könne einen Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen? Wenn aber alles dieses möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächstbeste, der, welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat, muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun, wenn es auch nur irgendeiner ist, durchaus nicht der geeigneteste. Es ist eben kein anderer da. Dieser junge, belanglose Ausländer, Brigge, wird sich 5 Treppen hin hoch hinsetzen müssen und schreiben, Tag und Nacht. Tja, er wird schreiben müssen. Das wird das Ende sein. Ich sitze und lese einen Dichter. Es sind viele Leute im Saal, aber man spürt sie nicht. Sie sind in den Büchern. Manchmal bewegen sie sich in den Blättern, wie Menschen, die schlafen und sich umwenden zwischen zwei Träumen. Ach, wie gut ist es doch, unter lesenden Menschen zu sein. Warum sind sie nicht immer so? Du kannst hingehen zum einen und ihn leise anrühren, er fühlt nichts. Und du stößt einen Nachbarn beim Aufstehen ein wenig an und du entschuldigst dich. So nickt er nach der Seite, auf der er deine Stimme hört. Sein Gesicht wendet sich dir zu und er sieht dich nicht. Und sein Haar ist wie das Haar eines Schlafenden. Wie wohl das tut. Und ich sitze und habe einen Dichter. Was für ein Schicksal. Es sind jetzt vielleicht 300 Leute im Saale, die lesen. Aber es ist unmöglich, dass sie jeder Einzelne einen Dichter haben. Weiß Gott, was sie haben. 300 Dichter gibt es nicht. Aber sieh nur, was für ein Schicksal. Ich, vielleicht der armseligste von diesen Lesenden, ein Ausländer, ich habe einen Dichter. Obwohl ich arm bin. Obwohl mein Anzug, den ich täglich trage, anfängt, gewisse Stellen zu bekommen. Obwohl gegen meine Schuhe sich das oder jenes einwenden ließe. Zwar mein Kragen ist rein, meine Wäsche auch, und ich könnte, wie ich bin, in eine beliebige Konditorei gehen, womöglich auf den großen Boulevard, und könnte mit meiner Hand getrost in einen Kuchenteller greifen und etwas nehmen. Man würde nichts Auffälliges darin finden und mich nicht schelten und hinausweisen. Denn es ist immerhin eine Hand aus guten Kreisen, eine Hand, die 4 bis 5 Mal täglich gewaschen wird. Ja, es ist nichts hinter den Nägeln, der Schreibfinger ist ohne Tinte, und besonders die Gelenke sind tadellos. Bis dorthin waschen arme Leute sich nicht, das ist eine bekannte Tatsache. Man kann also aus ihrer Reinlichkeit gewisse Schlüsse ziehen. Und man zieht sie auch. In den Geschäften zieht man sie. Aber es gibt doch ein paar Existenzen, auf dem Boulevard Saint-Michel zum Beispiel und in der Rue Racine, die lassen sich nicht irre machen, die pfeifen auf die Gelenke. Die sehen mich an und wissen es. Die wissen, dass ich eigentlich zu ihnen gehöre, dass ich nur ein bisschen Komödie spiele. Es ist ja Fasching. Und sie wollen mir den Spaß nicht verderben. Sie grinsen nur so ein bisschen und zwinkern mit den Augen. Kein Mensch hat's gesehen. Und im Übrigen behandeln sie mich wie einen Herrn. Es muss nur jemand in der Nähe sein. Dann tun sie sogar untertänig. Tun so, als ob ich einen Pelz anhätte und meinen Wagen hinter mir herführe. Manchmal gebe ich ihnen 2 Sous. Und zittere, sie könnten sie abweisen, aber sie nehmen sie an. Und es wäre alles in Ordnung, wenn sie nicht wieder ein wenig gegrinst und gezwinkert hätten. Wer sind diese Leute? Was wollen sie von mir? Warten sie auf mich? Woran erkennen sie mich? Es ist wahr, mein Bart sieht etwas vernachlässigt aus und ein ganz klein wenig erinnert er an ihre kranken, alten, verblichenen Bärte, die mir immer Eindruck gemacht haben. aber habe ich nicht das Recht, meinen Bart zu vernachlässigen? Viele beschäftigte Menschen tun das. Und es fällt doch niemandem ein, sie deshalb gleich zu den Fortgeworfenen zu zählen. Denn das ist mir klar, dass das die Fortgeworfenen sind, nicht nur die Bettler. Nein, es gibt eigentlich keine Bettler, man muss Unterschiede machen. Es sind Abfälle, Schalen von Menschen, die das Schicksal ausgespielt hat. Feucht vom Speichel des Schicksals kleben sie an einer Mauer, an einer Laterne, an einer Plakatsäule. Oder sie rinnen langsam die Gasse herunter mit einer dunklen, schmutzigen Spur hinter sich her. Was in aller Welt wollte diese Alte von mir, die mit einer Nachttischschublade, in der einige Knöpfe und Nadeln herumrollten, aus irgendeinem Loch herausgekrochen war? Weshalb ging sie immer neben mir und beobachtete mich? Als ob sie versuchte, mich zu erkennen mit ihren Triefaugen, die aussahen, als hätte ihr ein Kranker in die blutigen Lider gespuckt. Und wie kam damals jene kleine graue Frau dazu, eine Viertelstunde lang vor einem Schaufenster an meiner Seite zu stehen, während sie mir einen alten, langen Bleistift zeigte, der unendlich langsam aus ihren schlechten, geschlossenen Händen sich herausschob. Ich tat, als betrachtete ich die ausgelegten Sachen und merkte nichts. Sie aber wusste, dass ich sie gesehen hatte. Sie wusste, dass ich stand und nachdachte, was ich eigentlich täte. Denn dass es sich nicht um den Bleistift handeln konnte, begriff ich wohl. Ich fühlte, dass das ein Zeichen war. Ein Zeichen für Eingeweihte. Ein Zeichen, das die Fortgeworfenen kennen. Ich ahnte, sie bedeutete mir, ich müsste irgendwo hinkommen oder etwas tun. Und das Seltsamste war, dass ich immerfort das Gefühl nicht los wurde, es bestünde tatsächlich eine gewisse Verabredung, zu der dieses Zeichen gehörte. Und diese Szene wäre im Grunde etwas, was ich hätte erwarten müssen. Das war vor 2 Wochen. Aber nun vergeht fast kein Tag ohne eine solche Begegnung. Nicht nur in der Dämmerung, am Mittag in den dichtesten Straßen geschieht es, dass plötzlich ein kleiner Mann oder eine alte Frau da ist, nickt, mir etwas zeigt und wieder verschwindet, als wäre nun alles Nötige getan. Es ist möglich, dass es ihnen eines Tages einfällt, bis in meine Stube zu kommen. Sie wissen bestimmt, wo ich wohne. Und sie werden es schon einrichten, dass der Concierge sie nicht aufhält. Aber hier, meine Lieben, hier bin ich sicher vor euch. Man muss eine besondere Karte haben, um in diesen Saal eintreten zu können. Diese Karte habe ich vor euch voraus. Ich gehe ein wenig scheu, wie man sich denken kann, durch die Straßen. Aber schließlich stehe ich vor einer Glastüre, öffne sie, als ob ich zu Hause wäre. Weise an der nächsten Tür meine Karte vor. Ganz genau so, wie ihr mir eure Dinge zeigt, nur mit dem Unterschiede, dass man mich versteht und begreift, was ich meine. Und dann bin ich zwischen diesen Büchern, bin euch weggenommen, als ob ich gestorben wäre, und sitze und lese einen Dichter. Ihr wisst nicht, was das ist, ein Dichter. Verlaine? Nichts? Keine Erinnerung? Nein? Ihr habt ihn nicht unterschieden unter denen, die ihr kanntet? Unterschiede macht ihr keine, ich weiß. Aber es ist ein anderer Dichter, den ich lese. Einer, der nicht in Paris wohnt. Ein ganz anderer. Einer, der ein stilles Haus hat im Gebirge. Der klingt wie eine Glocke in reiner Luft. Ein glücklicher Dichter, der von seinem Fenster erzählt und von den Glastüren seines Bücherschrankes, die eine liebe, einsame Weite nachdenklich spiegeln. Gerade der Dichter ist es, der ich hätte werden wollen, denn er weiß von den Mädchen so viel. Und ich hätte auch viel von ihnen gewusst. Er weiß von Mädchen, die vor 100 Jahren gelebt haben. Es tut nichts, dass sie tot sind, denn er weiß einfach alles. Und das ist die Hauptsache. Er spricht ihre Namen aus, diese leisen, schlank geschriebenen Namen mit den altmodischen Schleifen in den langen Buchstaben und die erwachsenen Namen ihrer älteren Freundinnen, in denen schon ein klein wenig Schicksal mitklingt, ein klein wenig Enttäuschung oder Tod. Vielleicht liegen in einem Fach seines Mahagoni-Schreibtisches ihre verblichenen Briefe und die gelösten Blätter ihrer Tagebücher, in denen Geburtstage stehen, Sommerpartien, Geburtstage. Oder es kann sein, dass es in einer bauchigen Kommode im Hintergrunde seines Schlafzimmers eine Schublade gibt, in der ihre Frühjahrskleider aufgehoben sind. Weiße Kleider, die um Ostern zum ersten Mal angezogen werden. Kleider aus getupftem Tüll, die eigentlich in den Sommer gehören, den man nicht erwarten konnte. Oh, was für ein glückliches Schicksal, in der stillen Stube eines ererbten Hauses zu sitzen und unter ruhigen, sesshaften Dingen und draußen im leichten, lichtgrünen Garten die ersten Meisen zu hören, die sich versuchen, und in der Ferne die Dorfuhr. Zu sitzen und auf einem warmen Streifen Nachmittagssonne zu sehen und vieles von vergangenen Mädchen zu wissen und ein Dichter zu sein. Und zu denken, dass ich auch so ein Dichter geworden wäre, wenn ich irgendwo hätte wohnen dürfen, irgendwo auf der Welt, in einem von den vielen verschlossenen Landhäusern, um die sich niemand bekümmert. Ich hätte ein einziges Zimmer gebraucht, das lichte Zimmer im Giebel. Da hätte ich drinnen gelebt, mit meinen alten Dingen, den Familienbildern, den Büchern. Und einen Lehnstuhl hätte ich gehabt, und Blumen und Hunde und einen starken Stock für die steinigen Wege und nichts sonst. Nur ein Buch in gelbliches, elfenbeinfarbiges Leder gebunden, mit einem alten, blumigen Muster als Vorsatz. Da hinein hätte ich geschrieben. Ich hätte viel geschrieben. Denn ich hatte viele Gedanken gehabt und Erinnerungen von vielen. Aber es ist anders gekommen. Gott wird wissen, warum. Meine alten Möbel faulen in einer Scheune, in die ich sie habe stellen dürfen. Und ich selbst, tja, mein Gott, ich habe kein Dach über mir und es regnet mir in die Augen.
Das ist so berührend.
Ja. Das war der erste Teil.
Er sucht einen Raum, einen Ort, irgendein Dach über seinem Kopf, aber er fließt und schwimmt und schwebt in der Welt. Und es regnet auf seinem Kopf. Es ist so verrückt.
Und die Bibliothek als Ort, also die Bibliothek als Ort der Literatur und seiner Gedanken. Mhm. Das ist der einzige Rückzugsort in seinem Leben. Mhm. Aber so war es bei Rilke ja auch, dass er ständig Räume gesucht hat, in die er sich zurückziehen kann. Er brauchte tatsächlich seine alten Möbel und einen schönen Ofen.
Vielleicht war er von diesen Idealen ein bisschen, er wollte immer etwas haben, er wollte immer ein bisschen Sehnsucht auf etwas, was er nicht haben könnte. Vielleicht, dass, wenn er das bekommen würde, was er wollte, vielleicht wäre das Leben nicht so interessant oder reizend. Vielleicht braucht er ein bisschen Sehnsucht.
Das ist mit dir, mit Berlin verknüpft. War das denn dein erster Schritt in Deutschland?
Ja, das war eine schwierige Zeit und diese, was er beschrieben hat, oder natürlich hatten wir eine Wohnung, aber wir hatten keine Zuhause. Mhm. Und wirklich alleine und Regen auf unserem Kopf, das kommt mir so bekannt vor. Mhm. Wenn man liest, so viele Schichten von kommen zusammen. Man hört natürlich, man hört mit. Aber alles, was man auch erfahren hat, kommt drin. Ich war 28 in Paris, als 11. September 2001 passiert ist. Und als du zuerst gelesen hast, war ich zurück an diesem Tag, wo ich hin und her gewandert habe, durch die Straßen von Paris. Völlig verwirrt. Und ich habe einige gesehen und es gab einen Fernseher, wo die Türme gezeigt haben und ich musste erklären, was dort passiert ist für diejenigen, die nicht gehört haben. Und es war eine irre Tage.
Ja. Wahnsinn, wie sich das so schichtet. Ne?
Ja.
Das heißt, du liest oder du bekommst vorgelesen vom 11. September, denkst an 9/11 und an New York, deine Heimatstadt. Gleichzeitig warst du damals in Paris und die Geschichte spielt gerade in Paris du gehst mit ihnen durch die Straße in Paris und durch das Datum wird das andere wieder mit reingenommen. Das ist doch das, was er sagt, du brauchst Erinnerungen und die Erinnerungen müssen auch wieder vergessen werden und dann wieder an Land gezogen. Macht schon Spaß. Ja, der Ort war auch ganz lustig. Wir hatten zwischendurch hier Klopfgeräusche, Segelgeräusche, Kinderstimmen.
Ja. Wie gesagt, ein Geschenk.
Schön.
Wunderbar.
Schön. Gefallen hat, es hat großen Spaß gemacht.
Der Literaturpodcast mit
Nick. Okay, dann mache ich das mal aus. Das war wirklich schön.